Inforadio Podcast.
Europa, Liberalismus, FDP, Schwarz-Gelb, Energiewende, steigende Strompreise. Sie werden sehen, wie perlenrein sich diese Stichworte auf einem logischen Gesprächsfaden auf, dem ich in der heutigen Sendung folgen möchte. Mein Gast ist erst 38 Jahre alt, aber es gibt schon eine Biografie über ihn. Und darin steht, vom fremden Aussehen abgesehen, ist er ein Bilderbuchdeutscher. Er sei norddeutsch geprägt, Hamburg in den ersten 8 Jahren seiner Kindheit, dann Bückeburg in Niedersachsen, weshalb er auch ein niedersächsisches Heimatgefühl habe. Die Bemerkung mit dem fremden Aussehen bezieht sich darauf, dass er im Februar 1973 in Vietnam geboren wurde und ins Waisenhaus kam. Und im zarten Alter von 7 Monaten konnten ihn Sigrid und Uwe Rösler als ihr Adoptivkind ganz fest in ihre Arme schließen. Mein Gast ist verheiratet, hat 2 Kinder, die Zwillinge Gretje und Gesche. Ich begrüße den Vizekanzler, Bundeswirtschaftsminister, FDP-Vorsitzenden Dr. Philipp Rösler. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, hallo.
Bilderbuchdeutscher, was macht Sie dazu?
Ja, das ist ja die Beurteilung des Autors, aber wahrscheinlich...
Das ist aber autorisiert von Ihnen, das
ja,
Buch.
Ja, nee, nur die tatsächlichen Zitate, sonst ist der Autor natürlich völlig frei in seiner Bewertung, aber wahrscheinlich weist er einfach darauf hin, ja, ich sehe anders aus, aber ansonsten hatte ich ein sehr deutsches Leben, bin hier groß geworden, spreche Deutsch, fühle mich hier sehr wohl zu Hause. Das ist hier meine Heimat. Und das wollte er, glaube ich, damit zum Ausdruck bringen.
Wir wollen natürlich über Europa reden. Dürfen Sie sich denn zu Europa jetzt überhaupt äußern?
Ich bin ein freier Mann in einem freien Land. Und ich vertrete die Auffassung, du darfst alles sagen, was du denkst, wenn du denkst. Und dass man manchmal sehr schnell ist. Der Erste vielleicht, der Dinge mutig ausspricht. Das haben wir bei der Frage geordnete Staateninsolvenz erlebt. Aber ich bin froh, dass sich jetzt viele meiner Meinung angeschlossen haben und dass so etwas jetzt ja auch gerade umgesetzt wird.
Ja, Sie sprechen natürlich darauf an, dass die Kanzlerin Sie in dem Interview, das ich mit ihr geführt habe, zu eben jenem Thema gerüffelt hat. Und Ihr Parteifreund Kubicki meinte, Sie seien eigentlich zurückgezuckt. Warum eigentlich?
Ich bin nicht zurückgezuckt und ich glaube, das hat dann auch viel überrascht. Aber es ist auch richtig so. Wenn Sie davon überzeugt sind, dass das, was Sie vertreten, richtig ist, dann müssen Sie bei Ihrer Position auch bleiben. Ich bin Parteivorsitzender einer eigenständigen Partei. Mich kann niemand rüffeln, außer vielleicht mein Bundesvorstand, mein Präsidium. Es hat niemand getan, sondern breite Unterstützung. Und nochmals, gerade jetzt haben ja die aktuellen Ereignisse gezeigt, wie richtig die damalige Aussage gewesen ist. Und alle, die der Meinung waren, das wäre falsch, müssen jetzt eines Besseren belehrt sein.
Also reden wir über Europa, Eurobonds, gemeinsame europäische Staatsanleihen. Der EU-Kommissionspräsident hat sie in dieser Woche wieder ins Spiel gebracht. Ist die Ablehnung dann in der Regierung wirklich Konsens? Frau Homburger hat offenbar Zweifel.
Ich finde es unverantwortlich von Herrn Barroso, nochmals die Diskussion über Eurobonds zu eröffnen. Sie wären falsch für Deutschland, das muss ihn nicht zwangsläufig interessieren. Sie wären aber auch falsch für Europa, weil Schulden damit vergemeinschaftet würden. Der Druck auf die Schuldenstaaten würde sofort wegfallen, ihre Haushalte zu konsolidieren. Das heißt, damit wäre der Weg verschlossen in eine Stabilitätsunion. Wir wollen aber gerade eine Stabilitätsunion und deswegen müssen wir weiterhin Eurobonds ablehnen, was wir auch geschlossen tun.
Mein lieber Mann, da ist aber ganz schön Schärfe in der Diskussion. Sie sagen unverantwortlich. Die Kanzlerin nannte es bekümmerlich und unpassend, worauf Herr Barroso zurückrief, das sei respektlos, wie man mit ihm umgeht. Das ist schon, also die FAZ nannte es an diesem Freitag, ein beispielloser Vorgang, wie man da miteinander umgeht in Europa. Das zeigt offenbar die hohe Nervosität.
Zeigt nicht die hohe Nervosität, sondern die große Geschlossenheit und Entschlossenheit, gerade der Bundesregierung. Wir haben eine klare gemeinsame europäische Vision, diese Stabilitätsunion, dieses Ziel verfolgen wir und was davon abweicht, das halten wir eben für falsch und benennen es dann eben auch als falsch, zum Beispiel Eurobonds.
Die Kritik an der Europäischen Zentralbank und ihren Ankäufen von Staatsanleihen schwacher Euro-Länder ist in dieser Koalition nach meiner Wahrnehmung schon weniger eindeutig. Besteht jetzt die Einigkeit darin, dass die EZB eben nicht weiter in den Strudel geraten darf?
Es gilt die Unabhängigkeit der Zentralbank. Das halte ich ausdrücklich für richtig. War immer ein großer Wunsch nicht nur der damaligen Bundesregierung, sondern auch gerade der FDP, die das gefordert hat. Und wir achten sehr die Unabhängigkeit der Europäischen Zentralbank. Der Vertreter Deutschlands im Sinne von der Bundesbank, Herr Weidmann hat ja immer wieder gegen Anleihenkäufe gestimmt. Leider ist es so, dass wir zwar einen großen Anteil an Risiko mittragen, 27,1%, aber nur eine Stimme haben, eine von 17. Und so wurde er immer überstimmt. Aber wir sagen ihm auch, die Europäische Zentralbank ist unabhängig und deswegen muss sie natürlich in ihrer Eigenverantwortung das tun, was sie für richtig hält, gerade unbeeinflusst von Politik. Sein hohes Gut und mit einer Grundlage für die Geldwertstabilität, die gerade uns Deutschen besonders wichtig ist.
Da sind Sie sozusagen der Gralshüter des deutschen Steuerzahlers. Das würde ich ja auch absolut unterstützen. Die Frage ist nur, wenn die EZB diese Käufe nicht getätigt hätte, dann hätten es die Staaten machen müssen, richtig? Und warum haben sie es nicht gemacht?
Nein, dann hätte es jedenfalls nicht die EZB gemacht. Kaufen kann dann jeder auf dem Markt, das müssen nicht zwangsläufig Staaten sein. Aber das Risiko, was wir immer gesehen haben, wenn man Anleihen kauft als EZB, das ist ja dann auch leider so eingetreten, nämlich die Zinsen sind für Italien kurzfristig gesunken, als die EZB italienische Anleihen gekauft hat. Und das Ergebnis war, dass die damalige italienische Regierung unter Herrn Berlusconi gesagt hat, ach, wenn das so funktioniert, dann können wir von unserem Sparkurs nachlassen. Genau das hat Italien gemacht. Die hatten 45 Milliarden Euro als Sparmaßnahmen geplant. Nachdem die EZB gekauft hatte, die Zinsen gesunken sind, hat man davon 4 Milliarden Euro nachgelassen. Die Gefahr, die wir also gesehen haben, dass wenn der Druck rausgenommen wird durch steigende Zinsen, dass dann sofort von einem notwendigen Konsolidierungskurs abgewichen wird, die ist dann eingetreten. Und das sollte uns allen gemeinsam eine große Warnung sein.
Herr Minister, wenn Sie sagen, keine Eurobonds, außerdem soll die EZB keine Staatsanleihen kaufen, also unabhängig sein, welche Möglichkeiten der Krisenbewältigung im Falle einer Ausweitung der Krise, Stichwort Italien, Stichwort Frankreich, haben Sie denn dann eigentlich noch in der Tasche?
Der Rat hat ja gerade dazu jetzt, der letzte Rat, dazu Beschlüsse gefasst, nämlich die EFSF als Rettungsfazilität, als Rettungsschirm, zu erweitern mit ihren Möglichkeiten. Die kann künftig Sekundäranleihen kaufen, allerdings nicht nach dem Mehrheitsprinzip, sondern hier gilt das Einstimmigkeitsprinzip. Bei solchen Entscheidungen hat Deutschland künftig ein Vetorecht, das war uns ganz wichtig. Sie kann vorsorgliche Kreditlinien ausgeben, zum Beispiel an Staaten, damit ihrerseits die Banken auch stützen können. Das heißt also, die bessere Alternative zur EZB-Anleihenankäufen oder zu Eurobonds ist die jetzige Struktur der EFSF und in der Folge des Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, weil die dafür sorgen, dass nach klaren Kriterien überhaupt Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden dürfen, begrenzt und vor allem unter Bedingungen. Die EZB hat Anleihen gekauft, ohne jede Bedingung. Die EFSF kann nur helfen, wenn die betroffenen Staaten, denen geholfen werden soll, bereit sind, zu Zugeständnissen, zu Reformen in den Haushalts- und Finanzfragen, aber genauso auch in strukturellen Fragen der Wirtschaftspolitik.
Habe ich das richtig in Erinnerung, als es darum ging, wie kann man jetzt eigentlich die Finanzmärkte regulieren? Da haben Sie kritisiert, eben es gebe kein Verbot ungedeckter Leerverkäufe und es gebe eben die Kreditausfallversicherungen, die muss man kritisieren. Und jetzt stellt man fest, jetzt wollen die Staaten genau dasselbe machen. Wie kann das zusammengehen?
Also ungedeckte Leerverkäufe.
Ja, das nicht, aber das die Kreditausfallversicherung, was ist dann eine Hebelung anderes?
Wir machen ja keine Hebelung im klassischen finanzwirtschaftlichen Sinne. Das wäre, wenn Sie zum Beispiel 1 Euro haben und daraus 5 Euro machen, aber auch bei 5-fachem Risiko. Und genau das wollen wir nicht. Sondern es gibt 2 Möglichkeiten für die EFSF. Einmal die Versicherung, dass man sagt, wir nehmen die ersten 10% als Sicherheit auf. Das heißt aber, die anderen 90% müssen andere dann übernehmen. Man teilt sich also das Risiko. Oder die zweite Möglichkeit ist ebenfalls auch eine Aufteilung des Risikos, indem man versucht, durch eine Zweckgesellschaft andere Partner mit ins Boot zu holen, die ihrerseits sich finanziell beteiligen, um den Euro zu stabilisieren. Aber auch hier ist es wiederum, dass man sich das Risiko ja mit anderen teilt. Das ist also ausdrücklich keine Hebelung, aber eine Erweiterung der finanziellen Möglichkeiten der EFSF, die vielleicht notwendig ist, wenn sie, und das ist ja das Ziel, eine geordnete Staateninsolvenz in Griechenland beispielsweise durchführen, durch einen geordneten Schuldenschnitt, so wie er jetzt in Höhe von 50% vereinbart wurde.
Aber Moment mal, haben Sie nicht bei den Banken die Gründung von Zweckgesellschaften kritisiert und jetzt gründen Sie selber welche?
Wir sind ja keine Bank, die EFSF oder der ESM später, sondern diese Zweckgesellschaft hat das Ziel, weitere Partner mit ins Boot zu holen, damit die ihrerseits und sie müssen ja eine rechtliche Absicherung auch für die Partner haben, an der Rettung beteiligen. Aber die Frage, wie, in welcher Form, zu welchen Aufteilungen des Risikos, das muss ja irgendwie organisiert sein. Und dafür brauchen sie eben die entsprechenden Zweckgesellschaften. Also nicht Zweckgesellschaften per se sind schlecht, aber wir haben an dieser Stelle eben dieses Instrument, um die Möglichkeiten der EFSF und des ESM zu erweitern, mit dem klaren Ziel, den Euro zu stabilisieren, ohne Bankenlizenz und ohne Eurobonds.
Und verstehe ich Sie richtig, Sie sind der Meinung, die Staaten machen nicht dasselbe wie die Banken, also sie zocken nicht?
Ausdrücklich zocken die Staaten nicht. Und nochmals, die EFSF, die entscheidet ja nicht vollkommen alleine, sondern es gibt dort ein Direktorium, später beim ESM einen sogenannten Gouverneursrat. Dort ist Deutschland, die Bundesregierung, vertreten mit unserem Bundesfinanzminister. Und in Deutschland gibt es sogar noch die zusätzliche Hürde, dass der Bundesfinanzminister nur dann zustimmen darf zu gleich welchen Maßnahmen, wenn der Deutsche Bundestag ebenfalls vorab seine Zustimmung gegeben hat. Eine solche sehr hohe demokratische Hürde gibt es nur bei uns. Und das zeigt, dass wir sicherstellen können, dass die Entscheidungen der EFSF immer mit dem Ziel getroffen werden, ausschließlich die Eurozone insgesamt zu stabilisieren, als letztes Mittel, als Rettungsmaßnahme, als Notmaßnahme und nicht als Dauereinrichtung.
Sie haben an diesem Donnerstag im Deutschen Bundestag erneut eine Finanzmarkttransaktionssteuer abgelehnt. Merkel und Schäuble verfolgen das Ziel weiter oder ist das nur zum Schein?
Wir haben eine Finanzmarkttransaktionssteuer in der Eurozone abgelehnt. Wir wollen sie für ganz Europa. Ganz Europa würde auch Großbritannien mit einschließen. London ist ein großer Finanzplatz. Und wenn man nur in der Eurozone eine Finanztransaktionssteuer einführen würde, dann wäre das zulasten Deutschlands, nämlich des Finanzplatzes Frankfurt. Und deswegen müssen wir diese Regeln für alle in Europa haben, für Großbritannien, also London, genauso wie für Deutschland und Frankfurt. Und im Übrigen habe ich vor allem gefordert in der Haushaltsdebatte, dass wir eine große Regulierung der Finanzmärkte brauchen, nicht nur das Verbot von ungedeckten Leerverkäufen, mehr Transparenz vor allem beim Derivatehandel. Keiner weiß, in welchem Umfang, mit welchem Risiko momentan auf der Welt, deutschlandweit, in Europa, Derivate gehandelt werden. Und vor allem will ich, dass es wieder attraktiv wird, Mittelstandskredite zu vergeben und nicht Staatsanleihen zu kaufen. Dazu habe ich Vorschläge gemacht, genauso wie mehr Wettbewerb bei den Ratingagenturen. Ich halte es ausdrücklich für notwendig, im Interesse der sozialen Marktwirtschaft endlich auch zu einer klugen, besseren Finanzmarktregulierung zu kommen.
Wie sieht die denn aus? Man sagt immer, also so richtige Vorschläge seien da von Ihnen noch nicht gekommen.
Es sind Vorschläge gekommen, 7 an der Zahl. Wir haben die vereinbart, zuvorgestellt auch mit dem Bundesfinanzminister, dass wir eben jetzt auf europäischer Ebene dafür kämpfen, die eben angesprochenen Dinge, mehr Transparenz beispielsweise beim Derivatehandel, da gibt es sogenannte Clearingstellen, um es ein bisschen strukturierter auch den Handel ablaufen zu lassen. Wir wollen, wie gesagt, das Verbot von ungedeckten Leerverkäufen nicht nur in Europa, sondern möglichst weltweit. Wir wollen mehr Wettbewerb bei den Ratingagenturen. Es gibt zwar jetzt sehr viele Ratingagenturen, aber eigentlich nur 4 große, die sich den Markt aufteilen. Und der Gesetzgeber hat sehr hohe Anforderungen an Finanztransaktionen gestellt. Da muss es immer externe Ratings geben. Da muss man auch drüber diskutieren. Also es gibt eine Reihe von Vorschlägen, die ich an der Stelle gemacht habe. Weil nochmals, so wie Ludwig Erhard damals das Kartellrecht in die soziale Marktwirtschaft eingeführt hat, als wesentlichen Baustein für die soziale Marktwirtschaft, brauchen wir jetzt als weiteren wesentlichen Baustein eine kluge Regulierung der Finanzmärkte. Dazu habe ich Vorschläge gemacht. Und das ist die große Aufgabe in den nächsten Monaten für die Vertreter der sozialen Marktwirtschaft, also für uns.
Ist denn die Folge, dass zum Beispiel ja die Banken eine größere Kapitalausstattung jetzt haben sollen, dass es zu einer Kreditklemme kommt?
Da kämpfen wir ja gerade aktuell dagegen, zum Beispiel auch durch die Regulierungsdiskussionen, die wir führen. Ich möchte zunächst einmal, dass auf europäischer Ebene anerkannt wird, dass wir ein sehr gutes Bankensystem in Deutschland haben, mit den Volksbanken, mit den Sparkassen, die so in Europa nicht bekannt sind, weil es sie in anderen europäischen Staaten leider nicht so gibt. Und wenn man die gleichen Kriterien bei diesen kleinen, mittelgroßen Banken anlegen würde wie bei Großbanken, dann wären die benachteiligt. Aber gerade die Sparkassen und Volksbanken geben sehr viele Mittelstandskredite in Deutschland aus. Sie stärken damit unseren Mittelstand. Und deswegen finde ich jedenfalls, müssen sie anders behandelt werden als Großbanken, als Investmentbanken. Und deswegen kämpfe ich gerade auf europäischer Ebene dafür, dass man diese Besonderheit anerkennt, damit gerade unser Mittelstand keine Sorge haben muss vor einer Kreditklemme. Ich sehe auch, dass aufgrund der Ereignisse des Jahres 2008, jetzt auch der aktuellen Ereignisse 2010, 2011, die Bereitschaft auf europäischer Ebene da ist, diese Besonderheit als Stärke auch anzuerkennen und dann auch weiterhin zuzulassen.
Was beobachten Sie eigentlich auf den Finanzmärkten? Gibt es da sowas wie einen Käuferstreik für Staatsanleihen?
Soweit würde ich noch nicht gehen. Allerdings sehen wir natürlich auch, dass die Staaten, die eigentlich sehr stabil sind, wie beispielsweise die Niederlande, jetzt auch hohe Risikoaufschläge hinnehmen müssen. Und deswegen muss man sich sehr genau ansehen, was passiert auf den Finanzmärkten. Man muss sich das ansehen, analysieren. Man muss trotzdem immer selber für sich seine eigene politische Entscheidung treffen. Aber Tatsache ist, es gibt noch nicht genügend Vertrauen der Finanzmärkte in die Maßnahmen auf europäischer Ebene, die jetzt politisch getroffen wurden. Und deswegen vertrete ich die Auffassung, dass die getroffenen Vereinbarungen zur Erweiterung der Möglichkeiten der EWSF beispielsweise sehr schnell umgesetzt werden. Denn nur dann können sie wirken und dann können sie auch Vertrauen erreichen und Vertrauen gewinnen.
Innerhalb der Regierungsparteien gibt es ja ganz offensichtlich sehr unterschiedliche Vorstellungen darüber, wo Europa hingehen soll. Also manche reden eben einfach nur von mehr Europa, manche wollen die Vereinigten Staaten von Europa. Bei Ihnen soll ein Mitgliederentscheid darüber befinden, wie es eigentlich weitergeht. Wie ist dann die Beteiligung?
Also zunächst einmal soll der Mitgliederentscheid nicht entscheiden über Europa, wie es weitergeht, sondern ist die Frage ESM. Also dieser europäische Stabilitätsmechanismus, ja oder
das
nein?
Das hängt doch zusammen.
Ist eine sehr große Beteiligung. Und wir sagen, unabhängig davon, wir brauchen eine klare europäische Vision. Das ist die Stabilitätsunion, das ist übrigens auch vollkommen einig in der Bundesregierung, die nicht eine einheitliche Wirtschafts- und Finanzregierung hat, die permanent aus Brüssel die Wirtschafts- und Finanzpolitik bestimmt, sondern ein gemeinsames Regelsystem, und ein automatisches auch Sanktionssystem. Das ist das Ziel, was wir gemeinsam als Bundesregierung vertreten. Dazu brauchen Sie Vertragsänderungen. Denn wir haben gesehen, die rot-grüne Bundesregierung hat 2005 den Stabilitätspakt I aufgelöst. Und jetzt ist Aufgabe der jetzigen Politikergeneration, für einen neuen Stabilitätspakt II zu kämpfen. Und genau das tun wir auch. Und wir haben hier jetzt die Ereignisse gesehen, auch sehr erfolgreich, weil jetzt die europäischen Partner viel schneller bereit sind, zu Vertragsveränderungen zu kommen, als das noch vor ein paar Wochen den Anschein hatte.
Ich will nochmal auf den Mitgliederentscheid eingehen. Da entscheidet sich die Regierungsfähigkeit der FDP. Wie sehen Sie das?
Also es zeigt sich, wie verantwortungsvoll wir mit der Regierungsverantwortung wir jetzt umgehen. Wir sind in Regierungsverantwortung. Das heißt, wir müssen die Frage beantworten, wie soll sich Europa entwickeln. Der Bundesvorstand hat dazu klare Vorschläge gemacht, eben diese Stabilitätsunion mit den entsprechenden Regelmechanismen, also dem Stabilitätspakt II. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir dafür eine große Mehrheit bekommen werden. Denn es ist, ich sage es nochmal, nicht nur Nein zu sagen zu irgendeiner Maßnahme auf europäischer Ebene, sondern wir sagen, wohin die Reise gehen soll.
Wir werden es sehen. 12.22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Dr. Philipp Rösler, FDP-Vorsitzender, Bundeswirtschaftsminister, Vizekanzler. Weitere Koalitionsthemen. Diese Koalition hat zum Beispiel beschlossen, dass sie die Verfassung einhalten will. Immerhin, dass sie also das Existenzminimum steuerfrei stellen will. Kostenpunkt 4 Milliarden Euro. Aber getan haben sie so, als sei das ein Geschenk an die Wählerinnen und Wähler, weil sie sich so vorbildlich verhalten hätten in der aktuellen Krise. Warum eigentlich?
Also von Geschenken würden wir bei mehr Steuergerechtigkeit nie reden. Und es geht hier darum, dass wir die sogenannte kalte Progression bekämpfen wollen.
Halt mal, das sind ja die 2 Milliarden, das ist ja ein anderer Punkt, oder?
Nein, es ist kein anderer Punkt. Und die kalte Progression bedeutet ja, dass der Staat an der Inflation mitverdient. Und dafür brauchen Sie 3 Schritte. Die Einhebung des Grundfreibetrages, eine sogenannte Rechtsverschiebung in den Tarifen und eine Bekämpfung der Inflation, die dann tatsächlich noch oben drauf kommt. Und diese 3 Maßnahmen finden Sie in dem Paket, was wir gemeinsam vereinbart haben, zur Bekämpfung der kalten Progression, ausdrücklich für mehr Steuergerechtigkeit, weil gerade die unteren Lohngruppen werden nicht entlastet von Inflationsbelastungen, während zum Beispiel diejenigen, die im Existenzminimum leben, immer einen automatischen Inflationsausgleich bekommen. Deswegen halten wir es für richtig, genau dieses Projekt auf den Weg zu bringen. Und wir gehen fest davon aus, dass der Bundesrat sich dieser guten Entscheidung, gerade für die unteren Einkommen, nicht verweigern wird. Aber nochmals, es ist kein Geschenk, sondern es geht ausdrücklich um mehr Steuergerechtigkeit. Denn es ist kein einmaliger Vorgang, sondern wir wollen alle 2 Jahre auch in das Gesetz reinschreiben, dass dann jeweils wieder überprüft werden soll, wie hat sich die Inflation eigentlich auf die kalte Progression ausgewirkt. Und ich finde, das ist ein Einstieg in den Ausstieg der kalten Progression und damit in mehr Steuergerechtigkeit.
Automatisch ist es nicht.
Nein, aber erstmal ist der jetzige Ausstieg einmalig. Das ist schon mal ein Vorteil. Wie gesagt, das müssen wir jetzt gemeinsam umsetzen. Aber klare Erkenntnis, mehr Steuergerechtigkeit. Und das finde ich ein wesentlicher Vorteil, alle 2 Jahre wird im Rahmen des Existenzminimumsberichtes, der sowieso vorgelegt werden muss, genau auch diese Frage erstmalig überhaupt mit öffentlich diskutiert. Das heißt, hier muss ein Bericht vorgelegt werden. Es müssen dann natürlich, da können wir ja die Entscheidung künftiger Regierung nicht vorwegnehmen, auch noch Entscheidungen getroffen werden. Aber dass man klar anerkennt, es gibt so einen Prozess und bisher hat sich der Staat ungerechtfertigterweise, ungewollt übrigens, an der Inflation bereichert, das ist eine klare Aussage dann in diesem Gesetz und das ist ein wesentlicher Fortschritt in mehr Steuergerechtigkeit und das halte ich für richtig und ist in der Tat das eigentliche Neue neben der Bekämpfung der kalten Progression für die Jahre 2013, 2014.
Staatsschulden, wir machen ja anderen Ländern Vorschriften. Warum werden dann bei uns die Steuern gesenkt, fragen manche.
Wir werden ja nicht gesenkt, sondern wir sorgen ja nur in dem einen Bereich für mehr Steuergerechtigkeit. Jeder weiß, dass angesichts der jetzigen wirtschaftlichen Entwicklung für die Zukunft, für Steuerentlastung auf breiter Front kein Platz ist, immer wieder ausdrücklich betont. Aber diese Punkte, die wir jetzt umsetzen, haben nicht das Ziel, auf breiter Front zu entlasten, sondern den Einstieg zu finden eben in mehr Steuergerechtigkeit. Und was wir von den anderen Staaten fordern, ist ja eine Schuldenbremse aufzunehmen in die jeweiligen Verfassungen, so wie wir sie im deutschen Grundgesetz auch haben und übrigens auch in den Länderverfassungen. Und da sind wir sehr vorbildlich, weil es dafür einen Pfad gibt, wie man die Neuverschuldung abzubauen hat, um dann später auch Schulden tilgen zu können. Und wir liegen weit unterhalb der Vorgaben dieses Pfades für die nächsten Jahre. Und das zeigt, dass wir nicht nur mit dem Finger auf andere Staaten zeigen, sondern selber unsere eigenen Hausaufgaben machen. Alles andere wäre ja auch nicht glaubwürdig.
Auf dem letzten FDP-Parteitag haben Sie ja, wenn ich das mal so interpretieren darf, gesagt, naja, eigentlich haben wir uns bei den Steuern verkämpft. Verkämpfen Sie sich jetzt auch beim Mindestlohn?
So habe ich es ausdrücklich nicht gesagt, sondern ich habe deutlich gemacht, wir sind die Partei der sozialen Marktwirtschaft. Aber wenn wir als solche anerkannt werden wollen, müssen wir deutlich machen, dass wir wissen, dass soziale Marktwirtschaft weit mehr ist als nur das Fordern von Steuersenkungen. Das gehört auch mit dazu, aber ist nicht das Entscheidende. Und habe gleichzeitig aufgemacht, wenn es eine neue Aufgabe gibt, dann ist das zum Beispiel die Regulierung der Finanzmärkte. Das war die Grundaussage auch auf dem letzten Bundesparteitag. Und die Frage Mindestlohn gehört auch in das Thema soziale Marktwirtschaft mit dazu. Dieses Regelwerk, dieses Wertesystem soziale Marktwirtschaft hat uns den Wohlstand in den letzten 60 Jahren gesichert und auch das Hindurchkommen durch die Krise 2008, 2009 möglich gemacht. Gänzlich ohne Mindestlohn, denn dieses Regelwerk gibt ja 2 Dinge ganz klar vor. Der Staat setzt den Rahmen, gibt die Regeln vor, aber die Lohnfindung ist ausdrücklich Sache der Tarifpartner und so soll es auch bleiben. Und deswegen habe ich mich auch auf dem Bundesparteitag nochmals gegen einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn ausgesprochen.
Jetzt rühmen Sie sich aber bitte mal nicht dafür, dass Sie also so durch die Krise gekommen sind, denn ich erinnere mich noch sehr genau, wie Ihr finanzpolitischer Experte Fricke zum Beispiel die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes kritisiert hat. Und dann habe ich ihn gefragt und haben Sie später eingeräumt, dass das ein Fehler war? Ja, war ein Fehler.
Ich will nochmal sagen, ich habe nicht gesagt, dass wir uns gut durch die Krise gebracht haben, es wäre vermessen, wir waren damals in der Opposition, sondern das Regelwerk, das Wertesystem soziale Marktwirtschaft. Da muss man immer wieder darauf hinweisen, weil die soziale Marktwirtschaft von vielen in Frage gestellt wird, versucht wird auch zu unterhöhlen. Wir vertreten dieses Wertesystem als einzige Partei, weil wir eben wissen, der Wohlstand wird dadurch garantiert. Und die Einzelfrage hat übrigens nicht nur Otto Fricke beantwortet, sondern ich habe ausdrücklich auf dem letzten Arbeitgebertag nochmal deutlich gemacht, dass es Instrumente gibt, die haben sich bewährt in der Krise und wenn sie wiederum irgendwann notwendig werden sollten, nun wollen wir keine Krise herbeireden, zum Glück gibt es keine, die sich am Horizont abzeichnet, aber dann müssen wir bereit sein, entsprechende sich bewährte Instrumente sofort wieder einzuführen. Das zeigt also, dass wir immer gucken, hat es genützt oder hat es nicht genützt. Ich glaube, so muss man Politik machen, alles andere wäre an den Menschen vorbei.
Und was ist mit dem Mindestlohn? Was gilt denn jetzt eigentlich?
Die klare Aussage, es gilt das Prinzip, das uns die soziale Marktwirtschaft vorgibt. Die Tarifpartner haben den Auftrag, die Löhne untereinander, miteinander zu verhandeln, in Tarifverhandlungen. Und das soll auch in Zukunft so bleiben.
Und wenn die das nicht schaffen, das hat sich ja gezeigt in bestimmten Bereichen.
Also ich würde an der Stelle auch nicht als Tarifpartner aufgeben. Da bitte ich auch die Kolleginnen und Kollegen Arbeitgeber genauso wie Gewerkschaften. Das ist ein klarer Auftrag. Nicht nur eine Aufgabenteilung, sondern ein Auftrag. Ich habe das immer für merkwürdig gefunden, wenn gerade Gewerkschaften sagen, wir schaffen das in bestimmten Regionen nicht mehr und geben dann auf und sagen, dann muss es der Gesetzgeber machen. Der Gesetzgeber wird es auch nicht besser können als die Tarifpartner. Und deswegen glaube ich, dass ich hier wiederum die Stärke der sozialen Marktwirtschaft zeigen und beweisen kann.
Ja, was heißt das? Also es gibt keine gesetzliche Regelung. Ist das damit klar, was Sie jetzt sagen?
Es gibt keinen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn. Den wollen wir nicht. Den wollen auch große Teile in der Union nicht. Aber ich halte es auch nicht für richtig, wenn der Gesetzgeber plötzlich die Löhne festlegt. Er legt ja auch nicht Unternehmensgewinne fest, sondern das ist eben Sache der Partner in den Verhandlungen und Sache des Wettbewerbes und des Marktes.
Und das heißt, es passiert jetzt gar nichts. Also auf dies, was in der Union beschlossen wurde, passiert nichts.
Die Union ist eine für sich eigenständige Partei. Sie kann ihre Beschlüsse jeweils fassen. Aber unsere Position war vorher klar, vor unserem Parteitag, vor dem Parteitag der Union. Und sie sind jetzt noch genauso klar, nach dem Parteitag der Union, nach dem Parteitag der FDP.
Ein weiterer Bereich, der sich in dieser Koalition schwierig gestaltet, ist das Klimathema. Energiewende. EU-Energiekommissar Oettinger, CDU, will die EU-Staaten verpflichten, ihre Energieeffizienz jährlich um 1,5% zu steigern. Der Bundesumweltminister, CDU, findet das einen essentiellen Vorschlag. Der Wirtschaftsminister, FDP, will kein verpflichtendes Ziel. Warum?
Wir haben ja zunächst einmal ein politisches Ziel auch gefasst, selber als Bundesregierung, nämlich das gleiche wie Herr Oettinger in Bezug auf das Jahr 2020. Wollen wir den Verbrauch senken um 20% im Vergleich zum Jahre 2008? In dieser Frage als politisches Ziel sind wir uns einig. Ich halte es aber für absolut bürokratisch und sogar für gefährlich, wenn man jährlich die einzelnen Schritte fest vorgeben will und den Unternehmen auch vorgeben will, ihr müsst 1,5% weniger produzieren. Das soll ja die Vorgabe sein, den Energieversorgern vorzugeben, ihr müsst 1,5% weniger produzieren. Das heißt, ihr müsst dafür sorgen, dass eure Kundinnen und Kunden 1,5% pro Jahr weniger verbrauchen. Und die werden das nur machen durch Ordnungsrecht, anders wird das nicht zu erreichen sein. Ich halte das für den falschen Weg. Gerade bei dem Riesenthema Energieeffizienz werden sie durch Ordnungsmaßnahmen, durch starre Vorgaben nicht weiterkommen, sondern nur durch Anreizsetzung, durch Aufklärung, durch Informationen. Denn gerade bei dem Thema Energieeffizienz müssen sie alle 80 Millionen Menschen mitnehmen, damit sich jeder effizienter verhält, indem er, ich sag mal, effizienter mit den vorhandenen und weniger werdenden Ressourcen umgeht.
Habe ich das jetzt richtig rausgehört? Sehen Sie das? Klimaziele und Freiheit. Zwischen beiden gibt es Konflikte.
Nein, wir haben die Ziele uns ja politisch vorgenommen. Und wie wir die Ziele erreichen wollen, aber das muss man den Menschen freigeben. Da kann man nicht sagen, wir machen Ordnungsrecht, sondern wir setzen auf Anreiz, auf Aufklärung, auf Information. Wir nehmen dafür auch Geld in die Hand. Stichwort Gebäudesanierung, gerade im Bereich Wärme, kann man noch am meisten für die Energieeffizienz sehr schnell erreichen. Und zwar nicht nur bei der Gebäudesanierung, sondern wir haben da ja auch sogar steuerliche Anreize.
Ja, um das und zu erreichen, haben sich doch mit dem Bundesrat nicht geeinigt.
Gleiches gilt, das ist ja noch im Vermittlungsausschuss, gleiches gilt bei der Frage Information und Aufklärung. Auch hier gibt es einen eigenen Topf im Energie- und Klimafonds, wo wir mittelständische Unternehmen darüber aufklären, wie kann man energieeffizient seine Produktionsabläufe gestalten. Es gibt sogar Preise, Wettbewerbe, was auch immer. Und wir informieren auch jeden einzelnen Verbraucher, jeden einzelnen Haushalt, wie kann man das Gebäude sanieren, wie kann man sich auch insgesamt effizienter verhalten. Das ist der richtige Weg. Wie gesagt, nochmals, Sie brauchen 80 Millionen Menschen. Die müssen Sie davon überzeugen, die müssen Sie dazu bewegen. Das werden Sie aber nicht durch starre gesetzliche Vorgaben und Ordnungsrecht erreichen.
Die Steigerung des Energiebedarfs kommt ja nun nicht daher, dass die Leute also zu wenig Energiesparlampen oder so in ihre Lampenfassung schrauben, sondern die kommt daher, dass sich immer mehr Menschen die Freiheit nehmen, allein zu wohnen. Also sie können heute viel effizienter heizen, das passiert auch, aber die Leute haben immer mehr Quadratmeter zur Verfügung. Und wie will der Staat das einschränken?
Der Staat will das gar nicht einschränken. Jedenfalls wir als FDP wollen das nicht. Sehen Sie, aber das zeigt doch, dass eine gewisse Gefahr resultiert, wenn Sie plötzlich starre Vorgaben haben von der EU, weil Sie die da vereinbart haben. Sie erfüllen die Vorgaben nicht, dass Sie damit Ordnungsrecht kommen und sagen, ja, also wenn wir sie erfüllen wollen und keine Strafzahlung an die EU haben wollen, dann müssen wir jetzt plötzlich die und die ordnungsrechtliche Gesetze machen, Flächen verbieten, einschränken, was auch immer. Das wollen wir ausdrücklich nicht. Und man kann auch, abgesehen davon, dass die demografische Entwicklung uns da ein bisschen in die Hände spielt, auch bei mehr Fläche trotzdem weniger Energie verbrauchen, indem sie deutlich besser dämmen im Bereich Gebäudesanierung. Ich hatte gesagt, gerade im Wärmemarkt gibt es noch die größten Möglichkeiten für die Steigerung der Energieeffizienz. Und sie kommen eben nur auf diesem Wege zur Energieeffizienz. Nicht, indem sie die Leute unter Druck setzen, mit Zwang drohen, sondern indem sie aufklären, Anreize setzen und auch für Innovationen gerade in energieeffiziente Produkte sorgen.
Es gibt so ein paar andere Bereiche, wo Sie sich mit dem Bundesumweltminister streiten, zum Beispiel bei der Reduzierung der Förderung von Photovoltaik. Habe ich das richtig verstanden? Im Grunde geht es darum, dass Sie offenbar der Meinung sind, die Strompreise dürfen nicht weiter steigen, da muss man irgendwie Bremsen einfügen. Ist das richtig?
Ganz genau. Ich sehe die aktuelle Diskussion immer aus Sicht von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Die haben zwei Ziele. Versorgungssicherheit, also Energie, immer dann, wenn ich sie brauche. Bezahlbarkeit auch von Energie. Und beides müssen sie in Einklang bringen, auch noch mit der Umweltverträglichkeit. Und gerade bei der Bezahlbarkeit von Energie muss man sehen, die Energiewende wird enorme Herausforderungen mit sich bringen. Ist gar keine Frage. Ist auch richtig, das haben wir alle gemeinsam so beschlossen. Großer gesellschaftlicher Konsens. Aber der Bundeswirtschaftsminister muss doch darauf achten, dass die Frage Effizienz auch an dieser Stelle eine Rolle spielt. Und wenn Sie, es gibt ja die EEG-Umlage, die zahlen Sie mit Ihrem Strompreis quasi mit dazu. Das sind ungefähr 12 Milliarden Euro pro Jahr. Und die Hälfte davon, nämlich 6 Milliarden Euro, geht in die Photovoltaik. Also in die Solarzellen, was auch immer. Das heißt, die Hälfte der gesamten EEG-Umlage, die die Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlen, geht in die Photovoltaik, die produziert. Aber nur 3% der gesamten Energieproduktion, die wir in Deutschland haben. Und das halte ich für nicht wirtschaftlich. Und ich finde, der Bundeswirtschaftsminister muss genau darauf dann auch hinweisen, weil ich eben Verbraucherinnen und Verbraucher schützen will vor einer zu stark ansteigenden EEG-Umlage, so nennt sich das Ding. Denn die kommt auf dem Strompreis mit dazu und das betrifft jeden Einzelnen von uns, jeden Haushalt, jeden Verbraucher, jede Verbraucherin, aber übrigens auch mittelständische Unternehmen. Und deswegen ist mir das ein wichtiges Anliegen.
Es gibt ja noch eine ganze Reihe von anderen Schwierigkeiten beim Vollzug der Energiewende. Einen will ich erwähnen, dass es offenbar gar nicht möglich ist, in dem Maße, wie man sich das vorgestellt hat, die Windparks in der Nordsee anzuschließen an ein Stromnetz. Warum klappt das nicht?
Wir brauchen insgesamt 4.500 Kilometer neue Leitungen nur im Fernübertragungsnetz. Und die müssen allesamt geplant werden. Sie müssen auch gebaut werden können. Und deswegen haben wir genau dafür ein sogenanntes Netzausbaubeschleunigungsgesetz auf den Weg gebracht. Das besagt, dass wir die bisherigen Planungszeiten und Bauzeiten von 10 Jahren auf 4 Jahre reduzieren wollen, weil wir sehr schnell sehr viele neue Netze brauchen, um den Netzanschluss der erneuerbaren Energien, insbesondere Offshore-Windanlagen, dann auch realisieren zu können. Die Bundesnetzagentur arbeitet mit Hochdruck daran, einen solchen bundesweiten Netzplan zu entwickeln, erstmalig über alle Bundesländer hinweg, um dann eben die Netze schnellstmöglich planen und bauen zu können, damit wir die großen Erzeuger im Bereich erneuerbare Energien auch effizient anschließen können.
Wo sind die Widerstände?
Widerstände sind vielfältig, weil wir, wenn Sie Netze bauen wollen, immer abwägen müssen zwischen Umwelt- und Naturrecht, auch zwischen Belange der Menschen natürlich vor Ort, auch zwischen Interessen der Bundesländer. Und deswegen war es mir so wichtig, dass wir erstmalig jetzt dazu gekommen sind, auch länderübergreifende, wichtige Trassen gemeinsam zu planen und zu bauen. Denn es ist oft so, dass schon heute manche Netzübertragungsleitungen seit 10 oder gar 15, 20 Jahren stocken an Ländergrenzen, nur weil es unterschiedliche Rechtslagen gibt in dem einen Bundesland und im anderen Bundesland. Das können wir uns gerade angesichts der Herausforderung der Energiewende in Zukunft nicht mehr leisten. Das ist, wie heißt es schon, Man on the Moon, also ein großes Projekt, so wie damals die Mondlandung für die Amerikaner. So muss eigentlich die Energiewende für uns Deutsche sein. Und das muss federführend der Wirtschaftsminister, der Energieminister in die Hand nehmen. Genau das tue ich mit all den Gesetzgebungsverfahren, mit all den Forschungsinitiativen, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben.
Wie haben eigentlich die Umweltverbände auf Ihren Appell reagiert, den Widerstand gegen neue Kohlekraftwerke aufzugeben?
Ja, bisher habe ich noch auf meinen Brief keine Antwort erhalten, weder im Positiven noch im Negativen. Aber für mich ist eines klar. Wer 20, wer 30 Jahre lang gegen Kernenergie demonstriert hat, der muss doch jetzt an meiner Seite stehen, wenn es darum geht, diesen Ausstieg auch zu vollziehen. Also wenn es darum geht, alternative Erzeugungskapazitäten zu bauen, erneuerbare Energien, genauso wie Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke oder eben 4500 Kilometer neue Netze.
Ja, das heißt doch keine Kernenergie, aber auch kein Umweltfrevel, das funktioniert nicht zusammen.
Also ich würde nicht behaupten, dass jedes neue Kraftwerk Umweltfrevel ist. Im Gegenteil, die neu zu bauenden Kraftwerke entsprechen viel höheren Umweltstandards als noch alte Kraftwerke, die jetzt schon selber laufen. Also auch aus Umweltgesichtspunkten muss man noch ein Ziel daran haben, die alten Kraftwerke möglichst schnell zu ersetzen, auch durch neue, hocheffiziente Kraftwerke mit höheren Wirkungsgraden, mit Vermeidung von CO2. Also ich glaube, das ist ein spannendes Thema. Aber nochmals, ohne fossile Kraftwerke werden Sie die Energiewende nicht erfolgreich umsetzen können.
Herr Dr. Rüssner, in Ihrer Biografie, um darauf nochmal zurückzukommen, abschließend steht, im Kern ist Philipp Rösler ein überzeugter Schwarz-Gelber. Haben Sie eigentlich den Eindruck, Ihr Koalitionspartner, die Union, ist auch noch so von Schwarz-Gelb überzeugt, wie Sie es vielleicht mal waren?
Ausdrücklich ja. Wenn ich mit Angela Merkel, auch mit Horst Seehofer diskutiere, manchmal muss man auch verhandeln, man muss auch hart verhandeln, das haben die letzten Wochen auch gezeigt, dann macht man das trotzdem in einem Grundkonsens der Gemeinsamkeit. Man musste sich finden, gerade in meiner neuen Funktion als Bundesvorsitzender, vorher war ich ein Minister von vielen, jetzt bin ich Bundesvorsitzender, Stellvertreter auch der Bundeskanzlerin, da muss man eben miteinander sich finden, das ist hervorragend gelungen. Ich glaube, dass ich das sagen darf, dass ich ein sehr gutes Verhältnis habe zwischen den Koalitionspartnern Angela Merkel und Horst Seehofer. Und das ist auch wichtig, denn nur wenn Sie diese Gemeinsamkeit haben, das habe ich in Niedersachsen gelernt, dann können Sie auch die Gemeinsamkeiten im politischen Raum finden und umsetzen. Und das gehört eben auch zu einer guten gemeinsamen Bundesregierung mit dazu. Und will hier ausdrücklich nochmal eines sagen. Ich bewundere Angela Merkel gerade in der Frage, wie sie sich auf europäischer Ebene für unsere gemeinsamen Ziele einsetzt und die auch durchkämpft. Denn da sitzt sie vollkommen alleine. Da ist weder Horst Seehofer dabei, noch Philipp Rösler. Da sitzt sie alleine und muss die Positionen durchkämpfen, oft gegen viele andere europäische Staaten, oft mit Frankreich an ihrer Seite, manchmal aber auch nicht. Und deswegen ist es wirklich bemerkenswert, was unsere Bundeskanzlerin erreicht für Deutschland und für Europa.
Herr Minister, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich mich auch.
Das war 12:22 zu Gast bei Ingo Kade. Heute der Vizekanzler, Bundeswirtschaftsminister und FDP-Vorsitzende Dr. Philipp Rösler. Nächste Woche Grün, schöner Leben. Ich rede mit Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt vom Bündnis 90 Die Grünen. Für heute danke, dass Sie uns zugehört haben.